direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht allein, sondern mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Hallo, servus.
Hallo.
Wir starten ein neues Kapitel in dieser Folge. Wir werden uns auf mehrfachen Hörerwunsch mit dem Aspekt der Geschichten auseinandersetzen. Wir werden wahrscheinlich drei Verse dazu machen, wo wir uns einfach mal angucken, okay, welche Rolle spielen denn Geschichten in unserem Leben, in unserem Zusammenleben? Und dann werden wir uns im Speziellen noch zwei Genres angucken, welche Funktion die haben. Aber heute erstmal, wie man es gewohnt ist, eine Orientierungsfolge und auch nochmal zwei Hinweise. Erstens, alle Kapitel und Verse können unabhängig voneinander gehört werden. Das bedeutet, man muss nicht bei Folge 1 dieses Podcasts anfangen. Und wenn einem Folge 1 nicht gefallen hat, dann kann man auch mal den anderen Folgen nochmal eine Chance geben. Je nachdem, was einen halt interessiert. Und der andere Hinweis, dass man uns natürlich auch sehr gerne Themenvorschläge schicken kann als iTunes-Rezension, als E-Mail an kontakt@psychokalypse.de und wenn das dann passt, dann werden wir das einarbeiten. Aber heute jetzt erstmal zu den Geschichten und ich würde einfach mal anfangen mit einer Frage an Marius. Was ist denn eine Geschichte eigentlich? Ganz naiv gefragt.
Das ist mal eine Frage, da kann man auch als Psychologe sogar mal eine einfache Antwort geben zur Abwechslung. Eine Geschichte ist erstmal eine Beschreibung, die mindestens zwei Sachverhalte oder Begebenheiten in eine ursächliche oder zeitliche Verbindung bringt. Das ist Grundbaustein jeder Geschichte.
Also wir haben eine kausale und eine temporale
und oder,
Komponente.
Genau,
ja. Und oder. Und wo begegnen uns Geschichten im Leben? Auch eine sehr naive Frage.
Ja, da kann man jetzt schön sagen, überall, aber das beantwortet natürlich nicht die Frage. Na, also Geschichten sind immer dann wichtig, wenn wir das Bedürfnis haben, Dinge in ihrer zeitlichen oder kausalen Abfolge zu verstehen. Also wenn wir uns wundern, warum ist etwas so, und dann schauen wir, was hat dieses Ereignis bedingt, was ist vielleicht ursächlich gewesen, was ging dem voraus, was folgt dem, und dann haben wir schon eine kleine Geschichte.
Also ist eine Geschichte einfach nur eine Erklärung in der einfachsten Form?
In der einfachsten vielleicht erstmal nur eine Beschreibung. Wenn ich jetzt sage, erst passiert A und dann passiert B, dann erklärt es ja noch nicht, warum diese Dinge nacheinander passieren oder ob es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Aber ich stelle schon mal fest, sie hängen zeitlich zumindest zusammen. Das muss ja jetzt noch nicht kausal deswegen sein.
Aber ist es da nicht ein, aber es ist ja eigentlich oftmals verbunden mit einem Statement über Kausalität. Also natürlich ist es nicht so, dass nur weil Ereignis A zeitgleich mit Ereignis B oder vor Ereignis B aufgetreten ist, dass da irgendwie ein kausaler Link besteht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass meistens Geschichten eben auch erzählt werden, um, wie du auch gesagt hast, eine Kausalverbindung herzustellen. Ist das vielleicht so eine der großen Funktionen?
Wahrscheinlich sogar die wichtigste. Erkenntnistheoretisch, also wenn man sich damit auseinandersetzt, was ist Kausalität überhaupt, gibt es natürlich Positionen, ich glaube, das war David Hume, der gesagt hat, Kausalität gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, wir können immer nur die zeitliche Abfolge von Dingen beobachten, von Ereignissen, aber niemand sagt uns, dass die Welt am nächsten Tag noch genauso ist und diese Abfolge wieder auftreten muss. Das heißt, Kausalität ist etwas, was wir erst erschließen müssen, was wir letztlich hineinlegen und was, wenn man je länger man drüber nachdenkt, desto schwerer kann man Kausalität, also was ist denn ursächlich, was, ne, wenn wir bis auf die Elementarteilchen-Ebene runtergehen, da wird es dann sowieso vogelwild, da kennst du dich denke ich, auch besser aus, ne, wenn wir dann über Quarks und sowas reden. Also was ist denn Kausalität auch auf der feinsten, granularsten Ebene, die wir kennen? Das heißt, Geschichten sind das Instrument, was es uns erlaubt, so eine Kausalität zu erschaffen, zu konstruieren, aus den Beobachtungen, die wir haben, eben diese Verbindung herzustellen und für uns auch zu begründen.
Jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt, was ich persönlich einen der spannendsten Umstände in der menschlichen Psychologie finde, nämlich die Konstruktion von etwas. Und das darf man sich so vorstellen, dass wir in einem Aushandlungsprozess, in einem sozialen Prozess, in einem kognitiven Prozess ein Denkobjekt erschaffen. Sozusagen. Ich glaube, Denkobjekt, Klaus, ich meine, du bist Philosoph, ich glaube, das habe ich mir jetzt gerade nicht ausgedacht, der Begriff taucht bei irgendeinem klassischen Philosophen auf. Aber das bedeutet, wir nehmen eine Geschichte sozusagen, wir beobachten zum Beispiel, wir beobachten ein Kind, was einen Ball schießt gegen den Kopf eines anderen Kindes und dann tut es dem anderen Kind weh. Das ist eine Abfolge von drei Ereignissen. Ein Kind tritt gegen Ball, Ball fliegt, Ball trifft Kopf und, ja gut, ist viertes Ereignis, Kind ist traurig. So, und jetzt wird dieses Ereignis im Grunde genommen aus der Welt rausgenommen, in unserem Kopf zu einer Geschichte verpackt. Wir erzählen sie mit bestimmten Worten, auf eine bestimmte Art und Weise und plötzlich können wir diese Abfolge von Ereignissen anderen Leuten erzählen. Wir können sie sogar manipulieren. Wir können sagen, ja, das Kind hat das absichtlich gemacht. Oder wir können sagen, ach, das andere Kind ist 2 Meter weit weggeflogen. Also das ist ja total spannend, wie aus etwas, was wir beobachten können, wie wir es im Grunde genommen ja aus der Welt rausreißen können, in jetzt sehr tendenziöser Sprache, manipulieren können, geistig, und dann einfach jemand anderem weitererzählen können. Und der oder diejenige kriegt dann eben einen Eindruck von dem, was wir gesehen haben. Und diese Geschichte wird dann deren Weltsicht auch auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen.
Das Spannende ist, wir haben hier ein schönes Beispiel, wie aus einem großen Weltstrom sozusagen eine ganz, ganz kleine Geschichte rausgepickt wird, eine ganz bestimmte Perspektive rausgepickt wird, ein ganz, ganz bestimmter Interpretationsgehalt rausgepickt wird. Aber es gibt halt ganz, ganz viel Möglichkeiten, das viel größer zu erzählen, die Geschichte, und aus ganz anderen Blickwinkeln. Also du kannst diese kleine Geschichte nochmal aus anderen Blickwinkeln erzählen. Du könntest damit andere Ursachen erkunden, aber das Spannende ist, du kannst auch Gründe ergründen. Also, dass du tatsächlich nicht nur sagst, weil das ist natürlich erstmal eine gähnend langweilige Geschichte, auch wenn sie vielleicht traurig ausgeht, weil das eine Kind vielleicht weint oder vielleicht sogar Schmerzen hat, was ja noch schlimmer wäre. Aber es ist tatsächlich so, vielleicht liegt dahinter ja eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil es eben die Gründe ergründet. Und was meine ich damit? Ich meine damit, vielleicht hat das ja eine Vorgeschichte und ist eingebettet in eine viel größere Sache. Und so werden ja auch große Geschichten meist erzählt, dass man plötzlich begreift, dass das Ganze eingebettet ist in einen viel größeren Kontext. Und das ist eben genau dieses zwischen Ursache und Grund. Ich glaube, das ist genau die klaffende Lücke zwischen einer Situationsbeschreibung und einer großen, interessanten Geschichte. Könnte also sein, dass es, was weiß ich, dass die, dass es eben zu diesem kleinen Ereignis kam, weil über 300 Jahre hinweg diese Familien der beiden Kinder, ja, nebeneinander wohnend in verschiedenen Arealen der Welt und die Welt dominiert haben, tatsächlich einen großen Zwist herbeigeführt haben und eine ganz, ganz große, ganz tragische Geschichte, die verschiedene Länder involvierten und so weiter. Und irgendwann kulminiert diese Geschichte eben auf diesem Schulhof oder auf dem Spielplatz. Und die Kinder sind sich vielleicht dessen noch nicht mal bewusst. Ja, wenn man so eine Geschichte dann plötzlich erzählt, dann kann es tatsächlich eine spannende Sache sein. Und dann haben wir eben den Brückenschlag zu einer echt großen Geschichte. Also wollte ich nur sozusagen dazu mal einwerfen.
Ja, und hier sehen wir auch, ein fundamentales Charakteristikum des menschlichen Geistes, nämlich, ja, wir sind in der Lage, Kausalitäten zu begreifen in einer Art und Weise, wie sie zumindest auf diesem Planeten einzigartig ist. Und wir können das eben auch über ganz, ganz viele Zwischenstationen und Ecken. Also wie du sagst, wenn wir jetzt dieses Ereignis, diese Geschichte von den beiden Kindern plötzlich in den Kontext setzen, okay, wir haben hier eine 300-jährige Blutfehde, so, und dann wird das weiter erforscht und dann kann man natürlich, es sollte jetzt auch nicht zu abstrus sein und die Kausalitäten sollten relativ klar sein, aber plötzlich wird aus dieser einfachen vermeintlichen Kausalität, Kind tritt gegen Ball, anderes Kind weint, eine einzelne Geschichte in einer viel, viel größeren Geschichte und am Ende kommt bei raus, okay, der Grund, warum das Kind überhaupt gegen den Ball getreten hat, liegt 300 Jahre zurück und da gibt es noch ganz, ganz viele Umwege dazwischen und es ist ein großes Epos von Verrat, Liebe, Familie, Freundschaft, wie du sagst, kulminiert in diesem Moment des Balltretens.
Genau, und das ist ja auch ein Charakteristikum einer guten Geschichte, dass man eben gerade nicht explizit auf dieses wenn dann oder weil dann tatsächlich Kausalitäten nicht tatsächlich bespricht, sondern man spricht meist davon, es war einmal oder am Anfang war, sodass man tatsächlich eine Grundlage hat, wie sich das entwickelt hat, wie genau aber die Dinge zusammenhängen, entsteht meist in deinem eigenen Kopf. Das heißt, es ist nicht alles ausformuliert, dann wäre es eben eine simple Beschreibung von Tatsachen, Tatsachenbericht oder Report oder wie auch immer man das dann im Deutschunterricht bezeichnet.
Ja, das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, das ist ja auch einem guten Geschichtenerzähler oder einer guten Geschichtenerzählerin zu eigen. Ne? Also natürlich kann sie sehr bildhaft und lebhaft dieses Ereignis erzählen und rüberbringen, aber eigentlich lebt es ja durch Auslassung, durch ja Pointierung von gewissen Ereignissen, von gewissen Details in der Geschichte oder auch von Metaphern in der Geschichte, wo man eigentlich sagt, naja gut, das ist ja eigentlich ein bisschen paradox, weil wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, möchte ich ja prinzipiell vielleicht, okay, der andere soll das nachempfinden, wie das war. So, jetzt kann ich natürlich mit einer sehr, sehr langen, fast schon Theodor Fontan anmutenden Beschreibung der Natur anfangen. So, wahrscheinlich werde ich dann genau die Reaktion haben, wie sie sämtliche Schüler im Deutschunterricht hatten, dass sie sagen, okay, ich schaue mir lieber den Film von Effi Briest an, da muss ich nicht mich eine halbe Stunde durch die Beschreibung des Gartens quälen. Also das ist ja eigentlich diese paradoxe Wirkung. Und dass man dann sagt, okay, gut, anstatt jetzt alles ganz detailliert zu beschreiben, nutze ich einfach zum Beispiel eine Metapher. Ich benutze eine Abkürzung sozusagen. Und ich finde, das persönlich macht eine gute Geschichte aus. Also vielleicht ein Beispiel. Es ist leider jetzt das einzige Beispiel, was mir einfällt. Und das Thema ist ein bisschen nicht jugendfrei. Aber sagen wir zum Beispiel, wenn man jetzt dem Gegenüber klar machen möchte, dass man sehr tief ins Glas geguckt hat und sehr betrunken war. Dann kann man sagen, pass auf, ich habe gestern 7 alkoholhaltige Getränke konsumiert. Die hatten alle einen Alkoholgehalt von 5,2%. Ich bin 1,88 Meter groß, wiege 88 Kilo. Dementsprechend war mein Promillewert anscheinend bei 0,7. So, da ist der andere schon längst eingeschlafen und wünscht sich selbst das Bier, damit er diese Geschichte erträgt. Ich kann aber auch zu ihm hingehen und sagen, pass auf, gestern, ich war voll bis zum Eichstrich. So, zack. Und plötzlich hat man auch eine Geschichte erzählt, die eben durch Auslassung, sag ich mal, oder dadurch, dass durch dieses sprachliche Mittel der Metapher plötzlich an Anschauung gewonnen hat. Oder wie seht ihr das?
Also es wird auf jeden Fall eines klar, die Geschichte ist wahrscheinlich noch ein bisschen verbesserungswürdig. Vermutlich würde man auf der Reise dorthin, bis diese Person offensichtlich dann stark alkoholisiert ist, würden ja Sachen passieren, die eben genau das aufgreifen würden, was wir jetzt behandeln auch gleich, nämlich Auslassungen.
Genau. Wenn du nach 7 Seidler nur 0,7 Promille hast, dann ist
es eine lange ein Geschichte.
Plothole in der Geschichte. Also
ganz klar. Ja. Ich hab davor auch einen Schäufeler gegessen.
Genau, aber das kann ja durchaus sein, dass es eigentlich eine Geschichte ist, die eben über 5-6 Stunden gelaufen ist. Aber zwischendrin kann die Person sich nicht mehr vollständig daran erinnern. Und das ist ja genau die spannende Sache. Du kannst selber in einer Geschichte dann Herzblut reinbringen, wenn die nicht vollständig ausbuchstabiert ist. Manchmal ist es eben genau so, dass es eben der Film, du hast vorhin gesagt, Effi Briest dann als Film zu sehen, ist plötzlich wohltuend, weil man sich da nicht mehr so durchkämpfen muss. Aber gleichzeitig ist ein Film prinzipiell immer viel, viel ausbuchstabierter als ein Roman. Wobei das natürlich nicht in jedem Beispiel sein muss. Es kann natürlich auch so sein, dass es ein künstlerischer Film ist, wo ganz, ganz viele Leerstellen auch eingebracht werden und wo man Sachen nicht versteht. Ja.
Da würde ich sagen, die Leerstellen sind anders.
Die sind anders,
während der Roman natürlich das Innenleben der Figuren wunderbar beschreiben kann, kann ja der Film das nur begrenzt tun, weil der innere Monolog, der dann geführt wird, das ist ja kein filmisches Mittel, was viel verwendet wird. Und dann hat man plötzlich andere Auslassungen, weil wo man im Roman Zeit hat, auch jeden Übergang genau zu beschreiben, was passiert ist, muss man halt beim Film sagen, okay, gut, in der einzelnen Szene kann ich natürlich enorm viel machen, weil wenn im Roman steht, er war in einem Arbeitszimmer, so, dann muss ich ja im Film dieses Arbeitszimmer irgendwie darstellen. Aber ich kann im Film nicht die inneren Gedanken oder die Empfindungen rüberbringen, außer der Protagonist sagt direkt in die Kamera, ich bin wütend, aber das ist...
Ganz genau, aber das passiert eben auch im Film gar nicht so häufig und das ist auch gut so, sonst wären die Filme tatsächlich nicht so erfolgreich. Aber wenn Sie mal so ein ganz altes Narrativ anschaust, sowas wie ein Märchen, Hänsel und Gretel beispielsweise, dann ist es eben so, da wird vielleicht mal angedeutet, dass der Wald dunkel ist, dass er vielleicht ein bisschen, da steht noch nicht mal drin, dass es wirklich gespenstisch ist, aber als Kind hast du das Gefühl, es ist wirklich gefährlich, es ist eine knisternde Stille da. Irgendwie knispert es, aber es ist trotzdem viel zu still, als dass du irgendwie einen Widerhall hast, einen menschlichen. Und dann kommst du plötzlich auf dieses Hexenhaus. Und das ist die Sache, die es wirklich spannend macht, dass da eben nicht alles ausbuchstabiert ist, sondern es entsteht in deinem Kopf. Und das ist was zutiefst psychisch Interessantes.
Ja, jetzt können wir natürlich einen ganz weiten Callback machen, wie es im Stand-up-Business heißt. Wenn wir mal auf die zweite Folge, die wir in diesem Podcast aufgenommen haben, verweisen, das Assoziationsprinzip nach Fechner, weil daran musste ich jetzt tatsächlich gerade denken, weil wenn du sagst, okay, gut, wir haben eigentlich im Hänsel und Gretel natürlich, jeder erzählt das Märchen anders, aber wir haben die Situation, okay, wir haben armen Holzfäller, böse Stiefmutter, Wald, Hexe. So. Natürlich, der Wald ist gruselig und dann wird auch noch gesagt, ja, jetzt führ die Kinder in den Wald. Aber es wird wahrscheinlich jetzt wenig Zeit darauf verschwendet, wie diesen Wald in allen Einzelheiten zu bezeichnen.
Richtig.
Aber aus den Assoziationen der anderen Punkte der Geschichte,
ganz genau,
bildet sich dieses Bild des gruseligen Waldes. Weil wenn man sagt, okay, gut, naja, dieses Lebkuchenhaus steht in einem, weiß ich nicht, Freizeitpark, der Wald ist total nett draußen rum, dann würde ja der Horror der Geschichte überhaupt nicht rüberkommen. Und gleichzeitig ist natürlich auch das, was man mit Hexe assoziiert, kein Friede, Freude, Eierkuchen, sondern etwas Böses in diesem Szenario. Also hier sieht man, wie die Assoziationen einander beeinflussen, wie auch eben diese Verknüpfungen zwischen den einzelnen Bildern eben organisiert sind in semantischen Netzwerken, denke ich, kann man hier gut anführen. Und wie die individuelle Kombination dieser Dinge eben diese neue Geschichte erzählt. Wenn ich jetzt eine Sache daran ändern würde, wenn ich sagen würde, ja, weiß ich nicht, Hänsel und Gretel hatten eine total glückliche Kindheit, so, dann wäre das ganze Bild einfach anders, was ich schon habe. Und das ist eben dieses Prinzip, wo ich sagen würde, das ist so dieses Show don't tell. Also, dass man sagt, okay, ganz gut, genau. Ein guter Autor oder ein guter Regisseur schafft es, diese Assoziationen zuverlässig bei einer großen Anzahl von Menschen hervorzurufen, ohne sie direkt mit der Nase draufzustoßen.
Und es kann natürlich ein Film wiederum, also ich habe ja vorhin gesagt, der Film kann das nicht so, das wollte ich nicht so nicht so absolut verstehen, sondern es ist tatsächlich so, Film, wie du halt auch das gesagt hattest, hat halt einfach andere Mittel. Also was weiß ich, wenn du einen David Lynch-Film anschaust, ist auch ganz, ganz viel unklar. Und zum Beispiel alleine durch den Background-Sound und die Musik wird irgendwie, kommt dir ein ganz mulmiges Gefühl auf. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Das hat wiederum der Roman nicht richtig zur Verfügung, diese Soundkulisse, aber kann es natürlich schon assoziativ beschreiben. Also, dass eben bestimmte Geräusche tatsächlich lautmalerisch auch über die Sprache klar gemacht werden oder dass eben Einzelheiten, wie du es vorhin gesagt hast, also dass gewisse Assoziationen, die wir auch vielleicht in unserem kollektiven kulturellen Gedächtnis haben, als irgendwie etwas, zum Beispiel den Wald, das Motiv des Waldes, wo eben kein Mensch ist, sondern vielleicht nur wilde Tiere und vielleicht der ein oder andere Mensch, dem man nicht trauen kann, alleine reicht wahrscheinlich auch schon, um eben diese Bilder in dir zu produzieren.
Motiv ist ein wunderbares Stichwort. Ich würde mal die steile These aufstellen, dass es im Grunde genommen nur eine Handvoll Plots in der gibt. So, in allen Geschichten, die die Menschheit sich hier erzählt hat, es sind vielleicht, ja, jetzt sehr populistisch gesagt, 5, 6 unterschiedliche Plots. So, wir haben Gut gegen Böse, dann haben wir die Liebesgeschichte, dann haben wir noch vielleicht Coming of Age, Erwachsenwerden, Mensch gegen Natur. Na gut, vielleicht sind es ein bisschen mehr als 5 oder 6, aber es wird, denke ich, klar, die Anzahl von Plots ist extrem begrenzt. Was sich eigentlich ändert, ist das Szenario. Würdet ihr mir da zustimmen oder?
Also ich glaube, man kann das schon auf jeden Fall so sehen, dass man das reduzieren kann auf so ein paar Narrative, die eben ganz unterschiedlich natürlich wiederum ausformuliert werden. Man kann die natürlich auch kombinieren und genau das sieht man dann eigentlich. Also, aber man könnte im Prinzip analytisch ganz, ganz viele der Geschichten könnte man so runterbrechen, aber es ist eben, manchmal ist es eben in der heutigen Zeit, manchmal ist es im Mittelalter, manchmal ist es vielleicht in der Sagenwelt daheim, im Altertum und so weiter.
Ich meine, letztlich könntest du ja alles runterbrechen auf die Geschichte, irgendwas passiert. Ja. Und selbst dann hättest du Warten auf Godot noch nicht drinnen. Ne? Also Klar, je weiter du verdichtest, hast du irgendwann wirklich nur noch sehr wenige Plots. Aber ich weiß nicht, ob man den Plots da noch gerecht wird, wenn man sie so stark reduziert. Eigentlich könnte man auch genauso gut sagen, es gibt so viele Geschichten, so viele Muster, wie es Geschichten gibt, weil jeder ist einzigartig. Also allein bei David Lynch ist jeder Film, könnte man sagen, es ist ein Thema von sexuellem Missbrauch und trotzdem ist jeder einzigartig und anders und auf eine andere Art verstörend. Also da würde ich dir eigentlich widersprechen. Ich werde es wahrscheinlich auch so mal eine eigene Folge drüber sich streiten könnte, wie viel Muster für Geschichten es gibt.
Ich würde sagen, dass genauso wie es eine begrenzte Anzahl von Formen gibt, sage ich mal, oder von Formelementen in der Kunst, ist die Kombinationsfähigkeit natürlich enorm. So. Aber letztendlich besteht es eben aus geometrischen Formen oder aus Linien und aus Grundfarben, sage ich mal. Und das meine ich. Also natürlich, ich will überhaupt nicht sagen, dass es irgendwie nur eine Handvoll Geschichten gibt, aber ich sage die Motive dahinter, das, was eigentlich behandelt wird, kann man runterbrechen eben auf eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von verbindenden Elementen. So, ich meine, das kann man bei allen Dingen auf der Welt machen. So, ich meine, letztendlich haben wir auch irgendwas mit einem Stein gemeinsam, weil wir sagen, na gut, wir sind beides Entitäten, die auf diesem Planeten existieren. Aber diese Reduktion ist ja besonders in diesem Geschichtskontext so spannend, weil ja da eigentlich immer damit gesagt wird, okay, hier, wir haben hier eine total neue, originelle Geschichte. Aber wenn man sich da mal analytisch damit beschäftigt, dann findet man eigentlich, okay, gut, das eigentliche Motiv ist, weiß ich nicht, es ist eine Liebesgeschichte. So, und die spielt jetzt halt, weiß ich nicht, zur Abwechslung mal in der DDR. So. Und dann haben wir die Liebesgeschichte, die in der Weimarer Republik spielt und die Liebesgeschichte während der Französischen Revolution. Das sind alles Abwandlungen des gleichen Motivs, nämlich Liebe, nur in anderen Szenarien. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
Meistens ist es allerdings so, dass es ja nicht die Liebesgeschichte gibt, das meint wahrscheinlich auch Marius gerade, sondern es gibt eben die durch Eifersucht getriebene, ja, die große erfüllte Liebesgeschichte, die dann vielleicht eher ein Groschenroman ist, die aber trotzdem gekauft wird und damit auch rezipiert wird. Und dann eben wiederum diejenigen, die vielleicht eine krankhafte, aber nicht in Eifersucht gehende und so weiter und so fort. Und zum Schluss, was Marius ja wiederum sagt, ist letztendlich selbst eine Adaptation einer Geschichte oder ein Remake einer Geschichte, ein zweiter Teil einer Geschichte und so weiter, ist halt an sich doch wieder, hat neue Elemente und du kannst daraus immer wieder ableiten, es gibt neue Kausalitätsbeziehungen, es gibt neue Hypothesen, die reingenommen werden, es gibt neue Gründe, die reinkommen. Und die sind wahrscheinlich auch wiederum ganz, ganz wichtig, weil sie immer wieder versuchen, die Realität zu beschreiben.
Ja. Alleine Liebe ist ja, so wie wir sie kennen, neuzeitliches Konstrukt. Deshalb kommen wir auch auf die Idee, Shakespeare, Romeo und Julia als Liebesgeschichte zu bezeichnen. Das ist natürlich nicht, ne? Wir interpretieren das so aus unserer Brille und das ist in Wirklichkeit was ganz Schreckliches, was da passiert. Und wir haben überhaupt nicht mehr die Fähigkeit dann zu überlegen, okay, wie war das in der damaligen Zeit, was wird überhaupt dargestellt? Das ist nicht die Liebe, wie wir sie kennen.
Kurzer Exkurs, möchtest du unsere Zuhörer aufklären über die wahre Bedeutung von Romeo und Julia?
Das ist jetzt fast ein bisschen peinlich, weil ich habe das Paper nicht bei der Hand und da würde ich jetzt gerne die Autoren nennen. Ich kann es trotzdem mal tun. Ich meine, jeder hat Google. Vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer dann ein bisschen was zu tun, das zu finden. Das war ein Artikel, den hat mir ein Freund vor vielen Jahren mal gegeben über Romeo und Julia, die das sehr schön auseinandergenommen haben, dass es in Wirklichkeit die Geschichte einer Vergewaltigung sei. Die haben das an ganz vielen Beispielen festgemacht, zum Beispiel, dass eben die Nachtigall in der Antike der Vogel war, der aus einer Frau entstanden ist, die nach einer Vergewaltigung gestorben ist und dann eben sozusagen als Ausgleich ist das falsche Wort, aber die dann eben zumindest als wunderschöner Vogel in die Ewigkeit transportiert oder so, also ganz viel solche Anklänge an die Metamorphosen von Ovid und auch im Text sehr schön dargelegt. Also eigentlich meine persönliche Interpretation wäre dazu noch, ich habe das einmal in einer sehr werktreuen Inszenierung gesehen, das ist auch ein einziger Spott auf die bessere Gesellschaft. Man kann sich richtig vorstellen, wie im Globe Theater dann die Leute von den Rängen gelacht und gefeixt haben, wie da diese bornierten Adligen, noch dazu minderjährigen Adligen, umeinander rumtanzen. Also das ist keine Liebesgeschichte. Und heute wird es als die größte Liebesgeschichte aller Zeiten gefeiert. Also eigentlich
praktisch das absurd. Synonym, also das Synonym einer Liebesgeschichte, vollkommen richtig, ja. Und also wiederum Bilder,
ist, dann das,
genau,
das.
Wiederum Bilder in uns hervorbringend. Aber ich meine, das so funktioniert das eben. Also das ist eben eine perfekte Geschichte, die jetzt bei uns so angekommen ist und jetzt wiederum anders erzählt wird. Das ist ja auch das Spannende, dass es eben nicht eben ein Tatsachenbericht ist, der möglichst genau einfach immer wieder sozusagen, wenn du es wieder liest in einer anderen Kultur, in einer anderen Zeit, immer wieder lesen würdest, würdest du zum gleichen Schluss kommen, sondern du kommst immer wieder zu neuen Schlüssen, einfach je nachdem, wie viel Wissen du darüber hast, welches Mindset du hast, welche Motivation du hast, aber auch sowas wie, wer es erzählt. Das ist ja auch das Spannende.
Aber hier natürlich sehen wir auch wieder die Funktion oder das Ganze ist ja eigentlich Resultat oder Funktion der Auslassung. Ne? Ich meine, Shakespeare hätte genauso gut schreiben können, okay, er hat sie vergewaltigt. Punkt. So. Natürlich sehen wir da auch wieder die kulturellen Normen zu der jeweiligen Zeit des eher prüden Englands des 16. Jahrhunderts, würde ich mal sagen.
Da die Frage ist, manchmal werden Dinge auch ausgelassen, weil sie selbstverständlich in der Zielgruppe sind. Auch das darf man nicht vergessen. Mhm. Also vielleicht war das den Leuten so sonnenklar, was da passiert, dass er es eben nicht ausschreiben musste. Können wir jetzt schlecht beurteilen. Insofern hat eine Auslassung auch manchmal diesen Charakter, dass es war ja selbstverständlich. Warum also wertvolle Zeit im Stück oder Seiten auf Papier opfern für etwas, was jedem Rezipienten eh schon klar wäre?
Aber hier wird ja eben dieser konstruktive Gedanke der Geschichte. Also das ist jetzt vielleicht eine triviale Einsicht, aber dadurch, dass ich Dinge auslasse, weil ich entweder sagen will, okay, gut, das überlasse ich der Fantasie der Rezipienten, oder ja gut, das ist so selbstverständlich, das muss ich nicht sagen, treffe ich ja schon eine bewusste Handlung oder eine bewusste Entscheidung, die dann die Interpretation der Geschichte 200, 300, 400, 500 Jahre später maßgeblich beeinflussen kann, weil die Leute das von damals, zu dem Zeitpunkt nicht mit dem Wissen oder durch die Brille von damals beobachten können oder es auch gar nicht versuchen, überhaupt daran zu kommen.
Also das Märchenbeispiel war da sehr gut, weil im 19. Jahrhundert war ein Wald in Deutschland noch ein potenziell tödlicher Ort. Den musste ich nicht als gefährlich ausschmucken. Jeder, der nicht irgendwie in der Stadt aufgewachsen ist, wusste, dass ihn da drin der Tod ereilen kann, wenn er sich verläuft, weil da eben nicht alle 5 Kilometer ein Wanderweg und eine Schutzhütte kommt. Und das wissen wir heute aber nicht mehr. Und deshalb ist da auch ein gewisser Bruch im Verständnis, was solche Märchen
angeht. Das hat man auch gerade ja gemerkt. Niklas hat gesagt, in den brüden Zeiten Englands und so weiter, die Zeiten, die wir als Brüde, also viktorianisch erachten, sind natürlich bei Shakespeare auch nicht gegeben gewesen. Also auch das, diesen Fehler macht man ja ganz oft. Und das ist auch ein super Beispiel von Marius mit dem Wald. Heute ist es eben ein Erholungsort. Ja, heute ist es aber auch kein Wald mehr. Heute ist es eigentlich ein Staatsforst. Ja, du kommst dahin, du hast alles geordnet und ab und zu mal ist so ein bisschen das natürlicher und dann heißt eine kleine Tafel, das hier ist jetzt eine so und so Kiefer und die hat irgendwie schon 80 Jahre auf dem Buckel und hier hinten, da ist ein Schaubild des Borkenkäfers. Ja, also das ist alles ganz genau erklärt und es ist gangbar und es gibt Orientierungswege und du hast auch noch ein GPS-System und so, du weißt, wann es Nacht wird und so weiter. Also es gibt keine Gefahren mehr. Der sicherste Ort wahrscheinlich ist ein Wald, ja, wo du einfach hingehst und im Prinzip frische Luft tanken kannst. Aber das hat eine Wahnsinnswandlung vollzogen und das ist auch so, dass es eben an sich einfach, was Marius eben gesagt hat, so einen Trigger ausgelöst hat. Also und Ökonomie ist die eine Sache, aber also weil man eben weniger beschreiben muss und damit sich Seiten sparen kann in Zeiten des Buchdrucks, Anfängen des Buchdrucks, wo das eben noch teuer war, das ist die eine Sache. Aber das andere ist eben wahnsinnige Effizienz und gleichzeitig aber so eine gewisse Ambiguität. Also du kannst eine Mehrdeutigkeit reinbringen, die auf der individuellen Basis tatsächlich sehr unterschiedlich interpretiert werden kann und damit auch zu wunderbaren Fehlinterpretationen kommt. Also 10 Leute lesen das und lesen jeweils was anderes. Und deswegen gibt's ja auch sowas wie Textinterpretationen. Was wir im Deutschunterricht ja irgendwann mal gelernt haben, wir müssen es interpretieren. Es gibt keine eindeutige Lösung. Was ich immer am furchtbarsten fand, ist, dass man eigentlich zum Schluss eine Benotung gekriegt hat, wenn man besonders kreativ eigentlich etwas interpretiert hat. Und dann hieß es, nein, diese Interpretation ist fehlerhaft. Und wenn du halt andere Bilder hast, ist es wahnsinnig schwer, das eigentlich zu beurteilen. Ich glaube, man kann ganz, ganz viel, kann man tatsächlich konventionell beurteilen, ob jemand das gut ausdrückt oder ob das jemand verständlich ausdrückt, aber als Schüler oder als Schülerin, aber ob die Interpretation wirklich eine richtige ist oder eine falsche, finde ich eigentlich fast schon anmaßend.
Ja. Manchmal kann es natürlich auch so sein, dass eben dieses zu explizite Gestalten einer Szene natürlich auch total verstörend auf uns wirkt. Also wir wollen auch manchmal diese Auslassung haben. Ich denke mal, ein gutes Beispiel dafür ist das Buch American Psycho von Bret Easton Ellis, wenn ihr das gelesen habt. Habt ihr es gelesen oder den Film, gesehen?
American Psycho habe ich nicht weder gesehen noch gelesen.
Okay. Der Film ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen mit Christian Bale. Es geht um, eigentlich ist es eine zynistische Abhandlung des Turbokapitalismus der 80er Jahre. So. Voller explizit ausgestalteter Gewalt und Drogen und Sexexzessen. So wirklich bis ins letzte Detail werden da Folterorgien etc. beschrieben. Und das ist einfach nur verstörend, tatsächlich. So. Und davon, das benutzt aber das Buch als Stilmittel tatsächlich. Und das ist natürlich was vollkommen anderes, als wenn ich irgendwie in ein Buch schreibe, naja, Protagonist A erschoss Protagonist B, Punkt. Oder wenn ich seitenlang beschreibe, welchen Schaden die Pistolenkugel am Körper des anderen ausgelöst hat. So, das ist natürlich, wo wir sagen, so, ach, muss das jetzt wirklich sein? Kann das nicht einfach ausgelassen werden? Also,
und das ist wahrscheinlich aber auch, ich glaube, hier kommt das Argument von Marius super stark ins zum Tragen, was er vorhin gesagt hat, jede einzelne Geschichte ist eben eine einzelne Geschichte und muss so bewertet werden. Wenn du zum Beispiel diese wunderbare Erzählung von Günter Grass, die Blechtrommel, anschaust. Mhm. Und was ist das? Geht es da um Krieg? Ja? Geht es da um einen kleinen Jungen, der irgendwie nicht erwachsen werden will? Geht es da um Sexualität, um jugendliche Sexualität? Geht es da um Okkupation? Es geht eben um alles. Und das Elegante und Tolle eigentlich an einer guten Geschichte ist ja, dass du Dinge mitkriegst und verstehst oder vielleicht einfach ein Bewusstsein dafür entwickelst, ohne dass es explizit um diese Sache geht. Es wird nie zum Beispiel auch eine klare Stellung bezogen, dass der eine jetzt ein Böser ist, der andere ein Schlechter ist, der andere ein Guter ist und der andere ein Held ist. Aber zum Schluss kriegst du so eine Neubewertung der Situation und du kriegst auch sogar eine historische Einbettung. Aber es hat nie den Anspruch, tatsächlich eine Sache zu klären, sondern erzählt tatsächlich. Es ist eine ganz große Erzählung und du kriegst ganz, ganz viel Gefühl und Geschichte mit, ohne dass es irgendwie richtig klar explizit gemacht wird.
Das finde ich extrem reizvoll an Geschichten, an Filmen, an Serien, Büchern, wenn es eigentlich um etwas ganz anderes zu gehen scheint. Und wenn man dann mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man eigentlich, das ist eine beißende Satire auf XY. Also noch zwei Beispiele zu nennen. Toxic Avenger aus den 80ern. Habt ihr den gesehen?
Nein.
Ja.
Ja, Marius hat ihn gesehen. Dieser Film wurde damals beworben mit, das Monster ist so grauenhaft, wir können es euch nicht zeigen. Und es geht im Grunde genommen darum, es ist der Protagonist ist sehr schmächtig und er arbeitet in einem Fitnessstudio voller aufgepumpter, fitter Leute in den 80ern und er wird von diesen fitten Leuten aus dem Fenster geschubst und fällt in ein Fass voll radioaktiver Abfälle und wird dann zum Toxic Avenger, zu einem unfassbar hässlichen Monster, was halt für Gerechtigkeit sorgt. Und am Ende findet er auch Liebe durch eine blinde Frau, die sein Inneres sieht und nicht sein Äußeres.
Das sind ja echt was heiße Filmtipps.
Also das Label heißt Troma Entertainment und hat am laufenden Band sowas produziert. Wahnsinn. Und ein Film ist schlimmer als der andere. Mhm. Kann man heute gar nicht mehr gucken eigentlich.
Ja, und was jetzt aber, also was damals vielleicht als B-Movie verschrien war oder vielleicht so als C- oder D-Movie, wird heute oder kann man heutzutage als Satire auf den Körperkult der 80er Jahre lesen. Wunderbar, es ist überhaupt kein Problem. Du musst einfach nur den Leuten sagen, hier, pass mal auf, so und so war das, zack, alles ist drin. Auch ein gutes Beispiel ist Starship Troopers. Klaus?
Ja, das kenn ich natürlich, klar.
Den kennst du, magst du auch?
Mhm.
So, Starship Troopers ist im Grunde genommen eine Stellungnahme zum Faschismus. Und das Stilmittel, die Hauptfiguren durch eben diese Jugendidole zu besetzen aus 90, 2010 und aus diesen ganzen 90er-Jahre-Serien, ist ja eigentlich dieses Perfide, in dem du sagst, ja, das ist eben dieser Jugendkult, der im Faschismus verkörpert wird. Und letztendlich geht es ja eigentlich nur um die Rechtfertigung von Genozid. So, das ist eigentlich das Thema des Films. So, und da gibt es sicherlich genug Leute, die sich das angucken und sagen, oh, voll der coole Science-Fiction-Film und es gibt Action und was weiß ich. Aber wenn du da mal sagst, setzt euch mal bitte hin und denkt drüber nach und guckt hinter diese Entertainment-Maske, dahinter steckt eigentlich was ganz, ganz anderes. Und das ist eben auch diese Kunst einer guten Geschichte, wenn sie denn das Ziel hat, eben genau das anzusprechen.
Und das ist ja auch das Tolle, da ist für jeden was drin sozusagen. In der guten Geschichte ist es auch nicht so, dass sich alle auf die Seite von einem bestimmten schlagen, sondern du hast Identifikationsmomente und Erinnerungsmomente zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen oder Szenen und so weiter. Und es gibt da natürlich Überlappungen, es gibt da mehr oder interessantere Charaktere, mit denen man sich eher identifiziert, aber überhaupt, dass man sich identifizieren kann mit Charakteren, die im anderen Kontext vorhanden sind, die tatsächlich andere Gedanken haben als wir, aber vielleicht doch Überlappungen, das macht eine Sache, also es macht die Geschichte oder die Idee, eine Geschichte mal zu analysieren, zu einer wirklich psychologisch hochrelevanten Geschichte.
Zumal gerade bei Starship Troopers hat sich ja Robert A. Wie spricht man jetzt aus? Heinlein ist eigentlich ein deutscher Name, er ist aber in den USA geboren. Aber, also, ich denke, wir wissen, wen wir meinen. Der hat sich ja immer dagegen verwahrt, das in so eine eindeutige Faschismuskritik zu bringen, sein Buch. Also, der Film ist da noch ein bisschen expliziter als das Buch. Also eigentlich eine sehr ambige Geschichte und das ist eben eine der möglichen Interpretationen. Mir ist jetzt aber zu dem, was Niklas gesagt hat, noch was eingefallen, was auch wieder ein bisschen die Brücke zur bildenden Kunst schlägt. Das sogenannte Hyperrealismus, vielleicht haben einige davon schon mal gehört, es war oder ist immer noch, aber so in den vergangenen Jahrzehnten der Versuch, ich meine, wir haben jetzt die perfekte Fotografie, wir können Dinge perfekt abbilden. Das ist jetzt eben eine Kunstrichtung, die versucht, die Realität noch ein bisschen schärfer und genauer abzubilden, als es zum Beispiel eine Fotografie tut. Und bei dem musste ich jetzt bei American Psycho daran denken, dass durch diese Übersteigerung, durch diese Überschärfung eines Objekts, das sozusagen ironisch gebrochen wird oder wir anfangen, das in Frage zu stellen, weil wir es noch schärfer sehen, als wir es eigentlich sehen können oder würden. Und durch diese sehr explizite Darstellung dann die ganze Geschichte sozusagen ein bisschen wie zerbricht oder als künstlich entlarvt wird. Und das ist was es in der Malerei gibt und was es eben auch in der Literatur gibt, als eben sogenannten Hyperrealismus.
Ich würde sagen, vielleicht ist der Zauber oder die Magie dieser Bilder, also das findet man im Internet zuhauf, so look at this picture I draw with a pencil, also so Bleistiftmalereien, die wirklich bis ins letzte Detail ausgezeichnet sind. Wir gucken uns das an und sagen, ach ja, das ist ja eine Fotografie. So. Und dann kommt jemand zu uns und sagt, ach nee, das ist keine Fotografie hier, das habe ich gemalt. So, und plötzlich wird unsere Erwartung an die Realität oder unser Bild von der Realität gestört. So, und wir gucken uns das an. Natürlich kommt eine enorme handwerkliche Komponente dazu, dass wir sagen, boah, das ist ja krass, dazu ist ein Mensch in der Lage. Aber eigentlich funktioniert diese Kunstrichtung ja eben durch diese Störung dessen, was wir als real empfinden in dieser Situation, oder nicht, Klaus?
Ja, absolut. Also, wir werden uns eben dessen gewahr, dass das, was wir gerade sehen, eine Täuschung ist. Und über Täuschungen können wir sehr, sehr viel tatsächlich verstehen. Ich habe mal einen eigenen Artikel, vielleicht können wir den ja nachher auch da online stellen, mal geschrieben, auch im Open Access, das heißt, man kann ihn frei lesen, der einfach mal klar macht, dass wir über optische Täuschungen oder solche Täuschungen der Wahrnehmung tatsächlich erst gewahr werden, was überhaupt Realität ist und dass eben Realität immer eine Konstruktion ist. Das heißt, das, was wir normalerweise als Realität selbstverständlich annehmen, wenn wir in einen Wald gehen und wir erkennen eben, dass es ein Wald ist und dass da ein Fuchs ist und so weiter, dass das auch alles nur Konstruktion ist. Das heißt, es könnte im Prinzip auch ein Bild sein. Es könnte auch so sein, dass es ein Hologramm wäre. Es könnte auch so sein, dass ich mir das einfach gerade einbilde. Vielleicht träume ich auch gerade nur. Aber es ist eben immer eine Konstruktion. Es ist immer eine Gehirnleistung und es ist nicht eine sensorische Leistung. Sondern die Sensorik, die bringt mir bestimmte Inputs, die dann eben durch das Gehirn tatsächlich aufbereitet werden und dann die Realität erst ergeben. Genau, und das ist eben das besonders Spannende an dieser Sache. Ich denke da gerade an meinen wirklich geliebten Kunstlehrer Johannes Taxidakis Konstantinides, der aus Zypern stammt ursprünglich und ein hervorragender Künstler war und ist. Und der tatsächlich aufgenommen worden ist bei der Kunstakademie durch eine ganz, ganz einfache Zeichnung. Und alle anderen haben sich also mords ins Zeug gelegt und er war nach kurzer Zeit fertig. Und der Lehrer hat sich das angeschaut oder der Professor und hat gesagt, was ist das? Also das ist ja, du hast ja nur ein Blatt gefaltet. Ja, was soll ein gefaltetes Blatt? Ja, du solltest eigentlich was Vernünftiges machen und plötzlich merkte er, dieser Lehrer oder Professor, dass eben tatsächlich dieses Blatt gar nicht gefaltet war, sondern tatsächlich gezeichnet war mit Bleistift und es sah so realistisch aus, dass du es einfach greifen wolltest. Und dieser Moment hat ihn offensichtlich so begeistert, dass er ihn sofort aufgenommen hat in dieser Kunstschule. Und das sind genau diese Momente, wo wir uns eben gewahr werden, dass Wahrnehmung nicht einfach eine Abbildung der Realität ist, sondern dass die Realität konstruiert wird.
Ja, also die Geschichte, in der als Ort, wo Fiktion, Wahrnehmung, Dinge, die überhaupt nicht sein können auf dieser Welt, mit unseren irdischen, realen Gefühlen, Gedanken, Assoziationen, Erwartungen zusammentreffen und dort sich so ein bisschen vermengen. Also das ist ja das Spannende, dass wir überhaupt keine Schwierigkeiten dafür haben, uns Dinge vorzustellen, die nicht sein können. Also wenn ich euch jetzt bitte, euch einen Autounfall vorzustellen, alle Zuhörer haben sofort einen Autounfall. Zwei Autos stoßen aufeinander. So, ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich jetzt sage, okay, jetzt stellt euch vor, dass beide Autos durcheinander fahren. So, das ist kein Problem für die meisten. Und das ist ja unfassbar eigentlich, diese Fähigkeit, und das ist das, was ich vorhin meinte, dieses Denkobjekt sozusagen, diese Fähigkeit, Dinge aus der Welt herauszuziehen, im Geiste zu manipulieren, in eine tradierbare Form zu überführen und sie jemandem anderen zu erzählen, dass der das nehmen kann. Also genauso wie wir einen Apfel, einen Stock, einen Stein weitergeben können, können wir über Geschichten, Gedanken, Motive, Assoziationen, Topoi weitergeben, tradieren und eben so auch unser soziales Miteinander auf eine gewisse Art und Weise steuern, gestalten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, und er lässt sich eben reduzieren, wenn wir nochmal diese Reduktion wagen wollen, auf die Fähigkeit, eben mentale Denkobjekte zu manipulieren, aber auch mit Bedeutung aufzuladen tatsächlich. Also es ist nicht nur ein rein kognitiver Akt, sondern durch die Kognition verbunden mit eben affektiver Aufladung können wir dann ja auch das Verhalten und das Erleben unserer Mitmenschen beeinflussen oder uns eben auf Dinge einigen, dass wir sagen, gut, wir machen das jetzt so, weil wir uns eben das vorstellen können, was real vor uns, sagen wir mal, nicht existiert.
Dass wir in einer späteren Folge dann auch nochmal über Geschichten als Weg zur Selbsterkenntnis sprechen. Wir hatten jetzt gerade den Hyperrealismus und ich möchte jetzt mal mit Karl Kraus, kennen wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, ein sehr bekannter Schriftsteller, Aphoristiker, der mal gesagt hat, ein Aphorismus muss nicht nur die Wahrheit darstellen, sondern wie ein hyperrealistisches Gemälde sie überflügeln, also mit einem Satz über sie hinauskommen. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von ihm: Man glaubt gar nicht, wie schwer es oft ist, eine Tat in einen Gedanken umzusetzen. Und das ist jetzt vielleicht ein Gedanke, den wir in den letzten paar Minuten nochmal diskutieren können. Die Frage, was kommt zuerst, die Tat oder die Geschichte? Also sind es Geschichten, die uns zu Taten anregen, oder sind es unsere Taten, die wir dann mit Geschichten auch für uns selbst erklären müssen. Das ist auch so ein ewiger Streitpunkt in der Psychologie, was zuerst kommt, welche Rolle das Bewusstsein, der freie Wille spielt. Und da kommen eben Geschichten auch ins Spiel, dass sie der Bindeglied zwischen unserem Erleben und unseren Handlungen auch sein können.
Ja, die Tat oder der Gedanke, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ich würde sagen, die Tat war zuerst da, das Verhalten war zuerst da. Und dann ist ja das Spannende, okay, was macht das Verhalten zur Handlung? Also eine Handlung ist ja definiert als ein intendiertes Verhalten, wo ich ein Ziel mit habe, wo ich mir auch darüber bewusst bin oder prinzipiell Bewusstsein darüber erlangen kann. Und ich kann natürlich den Stein aufheben und ich kann ihn werfen. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich anderen Leuten plötzlich auch darüber berichten kann, den Stein aufzunehmen, wie ich den Stein aufgenommen habe und ihn geworfen habe. Und diese Tatsache, Wortspiel, dass ich diese Geschichte erzählen kann, dass es das Wort gibt, ermöglicht dann anderen Leuten eben die Tat gleich zu tun. Also wenn wir jetzt jetzt wird es ganz, ganz philosophisch. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, spontane Assoziation. Die ersten Worte des Johannesevangeliums sind ja am Anfang war das Wort. Und der Beginn von Faust, Goethe, geht ja darum, dass Faust in seinem Studienzimmer darum ringt, wie er das übersetzen soll. Und er kommt zur Übersetzung, am Anfang war die Tat. Also das fällt mir jetzt gerade spontan ein als literarisches Beispiel dieser Debatte, die wir gerade führen.
Für mich wird es dadurch aufgelöst, dass ich sage, ja, am Anfang war die Tat von dem Individuum, über das wir sprechen, aber das Individuum ist eingebunden in einen Kontext. Eltern beispielsweise, Weggefährten, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die diesem kleinen Kind Beispiel, was am Anfang nur Taten herstellen kann und machen kann, wird es trotzdem eingebettet und es wird erklärt, es wird gezeigt und so weiter. Und deswegen ist es doch das Wort. Also kulturell ist es das Wort, aber der Einzelne fängt natürlich in seiner Ontogenese mit der Tat an. Aber irgendwann wird die Tat zur Handlung über die Geschichte.
Ja, und das Wort ist ja eben, also Sprache ist ja auch eine Handlung tatsächlich. Also das Wort ist ja eigentlich eine Tat in einem gewissen Art, eine Handlungstat. Also eine super spannende Debatte. Wenn da weiter Interesse daran besteht, können wir dazu sicherlich auch eine ganze Folge produzieren, wo wir eben darüber diskutieren, okay, was war zuerst da, der Gedanke oder die Tat. Jetzt hat uns Marius in den letzten Minuten nochmal auf einen spannenden Abweg geführt, aber wir sehen, das ist natürlich einfach, also die Tat, das Wort, die Verbindung von beiden, das Wort über die Tat nicht nur individuell, sondern auch kulturell eingebettet. Und das ist, denke ich, was ganz Wichtiges. Also eine Geschichte findet immer vor Publikum statt. Und wenn es einfach nur ich selbst bin, der meiner Geschichte zuhört. Aber das, denke ich, ist ganz wichtig und das darf man nicht vergessen. Es geht darum, Ereignisse in der Welt anderen Leuten mitzuteilen, auch ein gewisses Ziel damit zu verfolgen, würde ich sagen. Jetzt kann man sagen, okay, gut, das Ziel kann Unterhaltung sein, das Ziel kann aber auch Information sein, das Ziel kann auch beides zusammen sein, es kann Manipulation sein, es kann sein, dass man den anderen zum Mitgefühl bewegt. Ganz, ganz viele verschiedene Ziele sind möglich. Aber alles steigt und fällt eben damit, dass wir unsere Welt wahrnehmen können und diese Wahrnehmung in einer gewissen Art und Weise abspeichern können und dann kognitiv manipulieren können und eben dann auch wieder weitergeben können. Also wir sind im Grunde genommen, ja, so eine Art Tonbandgerät, jetzt eine sehr, sehr einfache Metapher, mit Bearbeitungsfunktion. Und das ermöglicht uns eben, Geschichten weiter zu erzählen und aus ihnen Kapital zu schlagen, jedweder Art. Damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Das letzte Wort haben allerdings nicht wir in dieser Folge. Und zwar möchte ich das letzte Wort an jemanden abgeben, der sich durchaus auskennt mit Geschichten. Und zwar ist es eine ehemalige Kommilitonin von mir, die unter dem Namen Babsi Schwarz bald ihr erstes Buch veröffentlichen wird. Also während andere Leute wie ich uns dafür entschieden haben, den wissenschaftlichen Publikationsweg zu wählen, hat sie das Publikationsspiel sozusagen gewonnen, indem sie ihr erstes belletristisches Werk veröffentlicht. Und ich habe mich zur Vorbereitung dieser Folge mit ihr hingesetzt und wir haben lange über Literatur, über Geschichten gesprochen und ich habe sie gefragt, ob sie uns nicht aus ihrer sehr subjektiven Sicht natürlich auch ein bisschen Insiderwissen mitteilen könnte, was denn eine gute Geschichte für sie ausmacht. Und das wird das Ende dieser Folge sein. Und ich wünsche viel Spaß damit und sage Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Was macht eine gute Geschichte aus? Das ist eine ganz schön knifflige Frage, finde ich. Und für mich ist es wichtig, dass die Geschichte mich involviert. Und das kann über drei Ebenen geschehen, finde ich. Das kann einmal über die Charaktere geschehen, dass ich mit denen mitfühle, dass ich mich mit denen identifizieren kann, dass ich wissen möchte, was mit ihnen passiert. Das kann über die Welt passieren, also zum Beispiel ist es ein interessantes Setting, also sei es Fantasy, sei es vielleicht Zweiter Weltkriegssetting, viktorianisches England oder so. Wenn das Setting mich auch fesselt und mich interessiert und ich mich da reinfühlen möchte, dann würde ich die Geschichte auch lesen und würde sie wahrscheinlich auch gut finden. Und es kann natürlich über den Konflikt und den Plot an sich involvieren. Das heißt, wenn es eine sehr spannende Geschichte ist, und solange eines von diesen dreien irgendwie sehr, sehr gut gemacht ist und mich sehr anspricht, desto eher kann ich über Fehler oder Schwächen hinwegsehen. Und wenn natürlich alle drei Punkte erfüllt sind, also sowohl der Kontext als auch der Plot als auch die Figuren sprechen mich an, machen Bock auf mehr, lösen in mir Emotionen aus, desto toller finde ich die Geschichte in der Regel. Also manchmal kann man es mit einem schlechten Ende, glaube ich, echt versauen. Aber wenn diese drei Punkte irgendwie mich ansprechen und in mir Emotionen auslösen, dann ist es schon eine gute Geschichte für mich. Und ich glaube, Emotionen auslösen ist auch ein wichtiger Aspekt. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein Buch, was einen komplett kalt lässt. Weil selbst Bücher, die mich wütend machen, lese ich meistens dann doch einfach, dass ich mir ein Bild davon machen kann. Und die Bücher, die ich abbreche, die Geschichten, die Filme, die Serien, die ich wirklich abbreche nach kurzer Zeit, sind die, die mich langweilen, wo für mich kein Mehrwert ist, die mich mit nichts catchen können, also die mich weder mit den Figuren ansprechen, die mich weder mit dem Kontext ansprechen und auch mit dem Plot nicht ansprechen. Und ja, ich glaube, das macht für mich eine gute Geschichte aus, aber ich glaube, dass es für viele Personen eben eine sehr individuelle Sache gibt. Ich glaube schon, dass es Muster gibt, die irgendwie alle Leute ansprechend finden, also vielleicht die Heldenreise, das ist einfach ein Klassiker und das ist auch einfach von der natürlichen Erzählstruktur. Also wenn man gar keine Ahnung von Plot hat, jetzt aus AutorInnen-Sicht, dann hangeln sich viele Leute, die Geschichten erzählen, an dieser Struktur entlang oder zumindest an einer Dreiaktstruktur. Und ich glaube, das ist dann einfach auch wirklich so die natürliche Erzählstruktur, die uns gewissermaßen ja in die Wiege gelegt wurde, möchte ich nicht sagen, aber die uns unser Leben lang begleitet hat, wie wir Geschichten konsumieren, wie wir Geschichten erleben. Und ich glaube, wenn dann noch ein paar Elemente hinzukommen, die uns eben catchen, die uns neugierig machen, die uns betroffen machen auch, dann ist da ein Weg für eine gute Geschichte geebnet. Und dann sind es eher wahrscheinlich so Kleinigkeiten und sehr persönliche Sachen, ob man eine Geschichte mag oder nicht mag, ob man einen Schreibstil mag oder nicht mag. Und das macht für mich eine gute Geschichte aus.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.